IX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem.
IX Radio, heute mit Jens Spahn, die Sommerbilanz 2018. Wir,
Albrecht Klöpfer
und Martina Klöpfer, nutzen hierfür die ruhige Zeit in Spanien. Der jetzige Gesundheitsminister sticht ja vor allem durch seine Systemkenntnis hervor. Die hat er sich als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion erworben, jetzt also über eine kurze Station als Staatssekretär im Finanzministerium ist er wieder im Gesundheitssystem angekommen. Mit 22 war Jens Spahn zweitjüngster Abgeordneter und ist seit 2002 im politischen Geschäft. Diese Erfahrung zeigt sich nun mit zum Teil umstrittenen Statements. Wie hat sich der Einstieg Jens Spahns in das Ministeramt gestaltet?
Ich denke, die Antwort muss man zweigeteilt sehen. Es gab eine hochproblematische erste Anfangszeit, weil hier Jens Spahn sich vielleicht noch nicht ganz als Gesundheitsminister gefühlt hat, sondern von höheren Weihen gezeichnet war. Da hat er sich zu einer ganzen Reihe von Nebenthemen geäußert, im Bereich Migration, im Bereich Integration. Und das kam bei den Beteiligten nicht wirklich gut an. Spötter sprachen hier davon, wo ist eigentlich der Gesundheitsminister? Und dieser populistische Einstieg hat ihm vielleicht am Anfang zu schaffen gemacht. Wir können uns dazu mal einen kleinen O-Ton der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, anhören.
Also ich höre auch aus der CDU-Fraktion doch sehr viele kritische Stimmen. Auch viel Kritik am Aufschlag von Jens Spahn, weil er ja sich hauptsächlich sehr kontrovers in Themenfeldern geäußert hat, die gar nichts mit der mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, aber sehr provokativ sind und sehr polarisieren und dass das Interesse in der Fraktion an Polarisierung eigentlich gar nicht da ist. Und wenn das in dieser Weise entweder polarisierend oder auf der anderen Seite ständig im Streit zwischen den beiden Fraktionen in der Koalition vonstatten geht, wird das nicht auf große Akzeptanz stoßen und auch die Ambitionen von Jens Spahn in weitere politische Felder werden doch auch durchaus sehr kritisch gesehen.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass er extrem schnell und extrem professionell sein Ministerium aufgestellt hat. Das zeigt sich daran, dass er die Zeit von seiner Nominierung bis zu seiner Ernennung schon genutzt hat, um wichtige Personalentscheidungen zu treffen und ein Team um sich zu bilden aus Kennern, die von extern herangezogen wurden und aus alten Freunden und Weggefährten, die er aus dem internen Bereich geholt hat. Andreas Westerfellhaus beispielsweise als Beauftragten für Pflege, das war ein Coup, den man ihm so schnell gar nicht zugetraut hatte. Dann gleich auch noch Hanno Kautz, gesundheitspolitischer Experte der Bild-Zeitung als Leiter der Kommunikationsabteilung. Da war eine große Professionalität in der Organisation des Hauses und die wurde auch von und wird auch von Kollegen sehr bewundert. Nehmen wir dazu mal eine Stimme von Birgit Fischer, natürlich jetzt Hauptgeschäftsführerin des VfA, aber eben auch mal Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und da merkt man schon, da ist eine ganze Menge Hochachtung vor der Leistung Jens Spahns.
Also die ersten 3 Monate von Jens Spahn sind unglaublich schnell rumgegangen. Man hat das Gefühl, es ist schon sehr viel länger als 3 Monate, weil er extrem schnell gestartet ist. Er war sofort im Thema, konnte loslegen, hat sein Haus, sein Ministerium bestellt, die ganzen Personalentscheidungen getroffen, welche neuen Schwerpunkte er setzt, beispielsweise die neue Abteilung Digitalisierung. Es ging wirklich alles sehr, sehr schnell, aber auch geplant. Mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Zielrichtung, die Gesetzesvorhaben, die er auf den Weg gebracht hat. Es waren schon maßgebliche Entscheidungen, die er in den ersten 3 Monaten auf den Weg gebracht hat, mit einer klaren Perspektive und mit einer großen Umsicht, was es an Themen, an Stakeholdern, an Interessenlagen gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Von daher war der erste Eindruck mit Sicherheit der, er ist jemand, der etwas bewegen will, der etwas nach vorne treibt und der auch den Mut hat, neu zu denken, Dinge zu reflektieren, die bisher üblich waren, aber auch neue Wege zu gehen.
Jens Spahn agiert ja sehr ambitioniert und leitet strukturelle Veränderungen ein. Wie lässt sich jetzt die konkrete Sacharbeit betrachten? Stichwort GKV, Pflege, Terminservicestellen.
Ja, tatsächlich hat Jens Spahn schon bis zur Sommerpause, und das ist relativ wenig Zeit, weil ja das Kabinett erst sehr spät angefangen hat zu arbeiten im April. Jens Spahn hat tatsächlich bis zur Sommerpause schon 3 Gesetze vorgelegt. Da ist zunächst das GKV-Versichertenentlastungsgesetz. Das war vielleicht noch sozusagen das letzte Nachwehen populistischer Bestrebungen, denn Jens Spahn hat hier eine falsche Schrittfolge gewählt. Auf der einen Seite geht es natürlich um die paritätische Beitragssatzfinanzierung. Das steht im Koalitionsvertrag, das ist auch unspektakulär und relativ geräuschlos abgelaufen. Auf der anderen Seite hat er aber versprochen, die Rücklagen der Kassen an die Versicherten zurückzugeben. Und wenn man die Kassenfinanzierung kennt, dann weiß man, dass die Rücklagen einer Kasse nicht unbedingt auf deren finanzielles Geschick zurückzuführen sind. Und deswegen ist die Schrittfolge falsch gewesen. Und hier haben ihm Experten und auch seine eigene Fraktion doch sehr schnell auf die richtige Schrittfolge gebracht, die dann tatsächlich auch im Kabinettsentwurf des Gesetzes abgelesen werden kann. Nämlich erst die Einnahmesituation der Kassen zu regeln, Stichwort Risikostrukturausgleich und Morbi-RSA, und dann erst an die Rücklagen der Kassen zu gehen. Das hat sich im Laufe der gesetzgeberischen Diskussion Gott sei Dank ins Richtige verändert. Ein zweites wichtiges Gesetz dann kurz hinterher war das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Auch hier ein Rückgriff auf den Koalitionsvertrag, aber der Versuch, den man auch bei ihm in der Altenpflege beobachten kann, dazu später vielleicht noch, der Versuch, die kritische Pflegesituation, die auch durchaus bei der Bevölkerung angekommen ist, aufzugreifen und hier im Koalitionsvertrag umzusetzen, dass Pflege tatsächlich im Krankenhaus mit einem eigenen Budget ausgestattet wird. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, findet das natürlich nicht unkritisch, weil es in die Autonomie der Krankenhäuser eingreift. Und wir können uns vielleicht auch hier mal kurz einen O-Ton von Georg Baum anhören.
Der Minister wird von uns als hochgradig, umtriebig wahrgenommen. Mehr als uns an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Personal, Zwangsausstattung, lieb sein kann. Und mit dem Stichwort ist auch deutlich, dass er sich an ordnungspolitische Grenzziehungen nicht zwingend hält. Für den Krankenhausbereich als solches hat der Minister Spahn in der kurzen Zeit durchaus wegweisende Vorwärtsentscheidungen getroffen. Als ein Stichwort, jede Pflegekraft, die ein Krankenhaus einstellt, wird unlimitiert bezahlt. Aufhebung von Grenzen, die wir heute im Pflegeförderprogramm haben. Das sind mutige Entscheidungen, die wir voll und ganz begrüßen.
Das dritte große Gesetzesvorhaben, was Jens Spahn auch noch vor der Sommerpause angegangen hat und was mittlerweile in einem Referentenentwurf vorliegt, ist das sogenannte Termin-Service- und Versorgungsgesetz, was er vorher im Bereich der Pflege geregelt hat im Krankenhaus, jetzt auch nicht unbedingt populistisch, aber doch sehr populär die Diskussion aufgegriffen um die Terminvergabe in der ambulanten Versorgung, indem er die Ärzte dazu zwingen will, mehr im Bereich der GKV tätig zu werden, statt 20 jetzt 25 Stunden. Und auch dieser Eingriff wird von dem entsprechenden Vertreter der Selbstverwaltung, in dem Fall Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, relativ kritisch gesehen. Hören wir es uns mal kurz an.
Wie weit diese Gesetze dann tatsächlich Wirkung entfalten, muss man sehen. Das hängt sicherlich noch von der einen oder anderen, vom einen oder anderen Feinschliff ab. Für uns natürlich am relevantesten das angestrebte TVSG. Wir stellen fest, dass auch Jens Spahn im Gesetz zum Teil aus unserer Sicht fast übergriffig agiert, indem er Dinge regelt, die eigentlich in anderen Kreisen geregelt wurden. Zum Beispiel Sprechstundenzeiten. Eigentlich ein Aspekt, der im Bundesmantelvertrag zwischen Kassen und KBV geregelt wird, dass das im Gesetz nun an prominenter Stelle auftaucht, ist schon bemerkenswert. Das ist zwar nicht auf seinem Mist gewachsen, salopp formuliert, sondern aus Fluss des Koalitionsvertrags. Das macht es aber unterm Strich natürlich auch nicht besser. Positiv würde ich an der Stelle anmerken, dass Jens Spahn relativ klar gesagt hat, er baut auf die Selbstverwaltung, wenngleich er das mit engen Fristen garniert. Aber ich nehme erstmal die Botschaft so, wie er sie kommuniziert hat, als positiv war. Wenn nämlich die von den Ärzten ja abgefragten oder abgeforderten oder erwünschten Mehrleistungen tatsächlich mit einer nicht über irgendwelche Bereinigungstricks wieder ins unerkennbar reduzierten Honorarsumme vergütet werden. Also im Klartext wirklich neues Geld für diese Leistung fließt außerhalb der gedeckten Gesamtvergütung, dann wäre das sicherlich ein wichtiger Aspekt und auch die unabdingbare Voraussetzung, damit sich überhaupt an der Front was tut.
Was ich bei beiden Statements interessant finde, ist, dass beide Vertreter der Leistungserbringer im Prinzip mit den Planungen von Jens Spahn einverstanden sind, wenn sie denn ausfinanziert sind und gegenfinanziert sind. In diesem Fall wird Jens Spahn wahrscheinlich mit den Leistungserbringern keinen großen Ärger kriegen. Man muss dann aber wirklich sehen, wie lange die Krankenkassenreserven reichen. Das heißt, das, was Jens Spahn plant, mit allen drei Gesetzen, die er bisher vorgelegt hat, wird nicht ganz billig werden. Und ich stelle mir die Frage, wie lange die Kassen das aus der Reserve werden finanzieren können. Wenn es zu Beitragssatzerhöhungen kommen wird, dann könnte die Diskussion nochmal schwierig werden.
Jens Spahn ist ja sehr präsent als Politiker, als Gesundheitsminister. Was unterscheidet ihn von seinem Vorgänger, Hermann Gröhe?
Zwei Sachen. Das eine ist, Jens Spahn ist tatsächlich der erste Gesundheitsminister, wenn man mal von Daniel Bahr absieht, der aber in der Legislaturperiode eingestiegen ist, da ist ja sowas, so ein Einstieg etwas schwieriger. Jens Spahn ist der erste Gesundheitsminister, der unmittelbar ab Tag 1 als Minister einsteigen kann, weil er schon eine fundierte Sachkenntnis hat. Das hat man sofort gemerkt, wie er sein Haus neu aufgestellt hat, auch die von ihm ganz neu aufgebaute Abteilung L von Sonja Obtendrenk geleitet. Da war ein unmittelbarer Bezug zur gesundheitspolitischen Szene und den hat er auch ab Tag 1 nutzen können. Das ist ganz sicher anders als Hermann Gröhe, der sich exzellent eingearbeitet hat, aber der schon eine Weile brauchte, bis er wirklich gestaltend ins System eingreifen konnte. Das Zweite finde ich wirklich bemerkenswert, und da merkt man, dass er halt doch noch ein relativ junger Minister ist, dass er einen ganz anderen Ton versucht. Das kann man für populistisch halten, ich glaube aber, dass das durchaus ernst gemeint ist. Das hört man auch seiner ersten Bundestagsrede, in der es um die Verteidigung des Gesundheitshaushalts ging, durchaus an. Da wird er am Ende doch relativ empathisch und versucht, nicht nur die Abgeordneten, sondern ich würde auch sagen, das Volk, die Leute, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen.
Und deswegen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel vor. Und ich möchte dabei jeden Tag daran mitarbeiten, dass wir den Alltag ganz konkret der Bürgerinnen und Bürger besser machen, dass sie spüren können, dass sich was ändert. Denn so gewinnen wir verloren gegangenes Vertrauen zurück. Packen wir es an.
Aus diesem Packen wir es an-Gestus entwickelt Jens Spahn einen Kommunikationsstil, der unmittelbar versucht, sich an die Basis zu wenden und der unmittelbar mit der Basis tatsächlich in Austausch tritt. Und das macht er über breite Aktivitäten im Bereich der Social Media. Er tritt hier regelmäßig, tatsächlich in Wochenabstand oder in noch engeren Abständen, mit Videos an die Nutzer, an die Community ran. Er wählt hier einen ganz anderen Ton, er duzt die Beteiligten, er sagt, ja, gebt mir noch ein bisschen Zeit, ich weiß, dass das alles nicht so schnell geht. Er nimmt Betroffene zu Gesprächen vor die Kamera und setzt sich mit ihnen direkt auseinander. Und ich finde diesen Ton, die Community direkt zu adressieren, die Verbände zu überspringen, da in einen direkten Austausch zu kommen, das finde ich wirklich sehr interessant. Wir können uns hier mal einen Ausschnitt anhören aus einem Video, das er auf Facebook gepostet hat, aus seinem Format Spahn Live. Und ich denke, daraus kann man schon hören, dass hier jemand spricht, der versucht, den ministerialen Tonfall, das sehr distanzierte, das Sprechen ex cathedra zu vermeiden und der sich mit seinen Wählern natürlich in direkten Austausch begeben will.
Das machen wir im Rahmen von Frag Spahn. Kennt er ja schon das Format. Ich habe mich zuerst mit Alexander Jorda einmal getroffen, einem Azubi in der Krankenpflege, jetzt mit der Ärztin. Und natürlich werden wir auch in Zukunft, oder ich mit anderen im Gesundheitswesen Gespräche führen. mit Pflegekräften, mit Rettungssanitätern, mit Patienten natürlich auch und vielen anderen, die im Gesundheitswesen tätig sind und immer in 2, 3 kleinen Dialogen und Sequenzen aufarbeiten, welche Themen wichtig sind, gerade für den Bereich oder auch eben meinem Gesprächspartner ganz konkret. Und dadurch hoffe ich einfach, dass es gelingt, jenseits dessen, was die Verbände natürlich auch an Themen hier reinbringen, dass wir über dieses Format auch nochmal transparent und auf einem verständlichen Niveau über die Themen reden, die auch in vielen Bereichen anliegen.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch ein Videoformat, das heißt Frag Spahn. Und ich glaube, das ist gar nicht so unbeabsichtigt, dass es sich so ein bisschen anhört wie Schlag den Raab. Aber es heißt nun eben Frag Spahn. Was ich an diesen ganzen Aktivitäten interessant und auch nicht ganz unriskant finde, ist, dass er sich damit natürlich eine ungeheure Fallhöhe aufbaut. Denn wenn das schief geht und wenn er da seine Glaubwürdigkeit verliert, wenn da die Zuwendung nicht mehr ernst ist oder auch nicht eingelöst wird, was er da mit aller Vorsicht verspricht, dann hat er nicht nur den politischen Gegner gegen sich, sondern dann hat er auch seine Internet-Community gegen sich und dann, glaube ich, wird's hart und dann, glaube ich, auch macht der Job nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß. Im Moment habe ich sehr den Eindruck, er vermittelt glaubhaft, wie ich finde, er vermittelt glaubhaft, dass ihm die Sache ernst ist und dass er wirklich etwas drehen will.
Wie ließe sich denn jetzt die Zwischenbilanz beschreiben? Wie sieht die aus? Was haben wir als nächstes zu erwarten?
Die Zwischenbilanz ist authentisch, aber teuer, um es mal griffig zu formulieren. Und was kommt? Auf Facebook hat er schon vor ein paar Wochen versprochen, dass er sich dem Thema Apotheken und Arzneimitteldistribution annehmen wird. Er will hier im Oktober zur Expo-Farm mit Eckpunkten zu einem Gesetz sich positionieren. Das ist insofern sicher kein geliebtes Kind, weil er ja mit dem Verbot des Versandes rezeptpflichtiger Arzneimittel ein Ei ins Nest gelegt bekommen hat im Koalitionsvertrag, was ihm gar nicht so wahnsinnig schmecken wird. Man merkt aber auch, seine Wettbewerbsauffassung ändert sich. Es wird ihm mehr und mehr klar, dass ein soziales Netz nicht komplett wettbewerblich organisiert werden kann. Das bringt ihm auch Kritik ein. Aber in diesem Apothekenbereich wird er sich im Oktober positionieren. Und er wird dann, sicher noch im Herbst, auch das ist bereits angekündigt, sich mit einem ersten Aufschlag zum Thema Digitalisierung zu Wort melden. Das ist ja sein Leib- und Magenthema. Das hat er schon häufiger auch in Veröffentlichungen dokumentiert. Und hier kommt ihm zugute, dass die Krankenkassen sich vor der Sommerpause mit einigen App-Lösungen zu Wort gemeldet haben, in denen sie elektronische Patientenakten, elektronische Gesundheitsakten vorgestellt haben. Hier wird gesetzgeberisch nachgezogen werden müssen, weil an der Gematik, die sich darum ja eigentlich kümmern sollte, inzwischen die Zeit irgendwie vorbeigegangen ist. Und da wird gesetzgeberisch nachgezogen werden müssen. Das kommt sicher noch vor Weihnachten. Was auch kommen wird und kommen muss, ist eine Beschäftigung mit der Industrie. Spahn selber ist nicht industriefeindlich und das wird ihn vielleicht in Konflikte bringen zu seinen sehr bürgerorientierten Aktivitäten im Social-Media-Bereich. Er selbst ist, wie gesagt, nicht industriefeindlich, aber er wird sich da positionieren müssen. Und hier hofft die Industrie auch stärker in die Versorgungsverantwortung mitgenommen zu werden und nicht nur sozusagen als Melkkuh, die man mit irgendwelchen Kostendämpfungsbesätzen belasten muss, am Ende dazustehen. Interessant hier vielleicht auch nochmal ein O-Ton von Birgit Fischer, jetzt tatsächlich sprechend als Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller.
Also beim Thema Arzneimittel stimmt es, dass es bisher keine spezifischen Regelungen im Arzneimittelbereich gab oder die noch nicht so auf der Agenda sind. Das setzt aber auch voraus, dass es ein enges Denken ist, dass es immer um konkrete Regulierung, um Eingrenzungen oder Beschränkungen im Arzneimittelbereich geht. Was der Arzneimittelbereich und die Gesundheitsversorgung sehr viel stärker braucht, ist ein Zusammenwirken. Sind die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen im Arzneimittelbereich, im Zusammenspiel mit anderen Playern? Und ich glaube, das sind eher Fragen, die auf der Agenda stehen, die sich widerspiegeln werden, sicherlich auch im Pharmadialog, der vorbereitet wird. Und da geht es eher um das Zusammenspiel des Gesundheitsressorts mit dem Wirtschaftsressort, mit dem Forschungsressort, um einfach die Potenziale und Möglichkeiten, die unterschiedliche Player mitbringen, bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung dann auch tatsächlich einbringen und nutzen. Und das sind, glaube ich, die Fragen, denen sich auch ein Jens Spahn stellen wird, dass man eher versucht, nach Möglichkeiten zu suchen, was kann man gemeinsam voranbringen, was kann man vorantreiben.
Gesundheitspolitik, eine Herkulesaufgabe also auch für einen Gesundheitsminister Jens Spahn. Welche Felder liegen denn aber noch brach? Was muss noch getan werden?
Ich sehe ein Feld, was mir Sorgen macht, wo ich mir Gedanken mache, weil es buchstäblich seit Jahrzehnten brach liegt, und das ist die integrierte intersektorale Versorgung. Ich weiß, dass Jens Spahn hier eigene Ideen hat. Ich weiß auch, dass er sie umsetzen könnte, wenn er denn wollte. Ich habe fast das Gefühl, er will nicht so unbedingt. Zugute kommt ihm dabei, dass der Koalitionsvertrag ja eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einsetzen will, die jetzt auch anfänglich sich schon konstituiert hat, die aber 2019 die Arbeit aufnehmen soll und dann 2020 erste Ergebnisse bringen wird. Wenn man sich überlegt, dass 2021 dann schon wieder gewählt wird, dann kann man sich klar machen, dass in diesem Bereich eigentlich nichts passieren wird. Und das ist natürlich ein dramatisches Defizit, von dem ich mir erhofft hätte, dass es anders geht, aber bei dem ich mittlerweile realistisch wohl einschätzen muss, dass sich an dieser Baustelle nichts bewegen wird. Man wird mit Notfallmedizin anfangen und da vielleicht erste Versuche starten, aber eine echte integrierte Versorgung, eine Versorgung über die Sektorengrenze hinweg, wie der Versicherte, der Patient sie eigentlich bräuchte, werden wir auch in dieser Legislaturperiode von Jens Spahn nicht erleben.
Das war die Sommerbilanz 2018 zu Jens Spahn, und 2019 gibt's wieder eine Sommerbilanz?
Oder wir gehen vielleicht vorher dazwischen, denn zum Jahreswechsel würde sich auch anbieten, sich mal das zweite Halbjahr von Jens Spahn anzuschauen.
Bis dahin.
Bis dahin.